Liebe Geschwister, liebe Freunde, heute ist erster Adventssonntag und wir wollen uns langsam auf Weihnachten einstimmen. Wir beginnen jetzt mit einer kurzen Adventpredigtreihe unter dem Titel Fröhliche Weihnachten in Zeiten wie diesen. Wie können wir trotz dieser Umstände, in denen wir leben, fröhliche Weihnachten erleben? Eigentlich will gar nicht so eine fröhliche Stimmung aufkommen. Wir sind alle belastet durch die Corona-Epidemie. Wir hören viele negative Nachrichten und schreckliche Dinge. Und die frohe Botschaft ist irgendwo untergegangen. Was soll dieser Titel eigentlich? Aber wenn wir als Christen, die wir das Evangelium, die gute Nachricht von der Menschwerdung Jesu als Gottes Sohn gehört haben, wenn wir keinen Grund mehr für Fröhlichkeit und Freude haben, wer sollte es dann? Wenn wir als Christen in das allgemeine Jammern einstimmen, wer sollte noch überhaupt irgendetwas glauben? So wollen wir uns in den nächsten 4 Wochen Gründe für fröhliche Weihnachten anschauen. Wir wollen sie verkündigen, eine positive, eine gute Nachricht in einer eher dunklen Zeit. Der Titel der ersten Adventpredigt heißt Fröhliche Weihnachten wegen der Weihnachtshoffnung. Und ich weiß gar nicht, wer diesen Titel ausgewählt hat oder wie es dazu gekommen ist. Und ich, ehrlich gesagt, ich musste mich auch langsam daran herantasten und mich mit dem Thema erst anfreunden. Und so habe ich als erstes nachgedacht und nachgelesen, was ist eigentlich Hoffnung? Nun, heute schaut man in Wikipedia nach und da findet man folgende Definition. Hoffnung kommt vom mittelniederdeutschen Hoppen, Hüpfen. Das heißt so viel wie vor Erwartung unruhig springen und zappeln und ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Ich finde es interessant, dass hier ein erwartungsvolles Zappeln in diesem Wort drinnen steckt. Die Psychologen haben eine andere Definition, die ich im Netz gefunden habe. Hoffnung ist eine fundamentale, positive Erwartungsemotion. Es geht also um Gefühl, die mit Zuversicht, Selbstvertrauen, Zutrauen zur Zielsetzung und optimistischer Spannung und Zukunftssehnsucht verbunden ist, aber auch von unrealistischen Erwartungen getragen sein kann. Psychologen sind offensichtlich skeptisch. Hoffnung ist nicht unbedingt auf realen Tatsachen beruhend, laut dieser Definition. Ganz einfach die Definition im Duden. Hoffnung ist das Hoffen, das Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht und Optimismus in Bezug auf das, was jemandem die Zukunft bringen wird. Und interessant ist als Nebenbemerkung, laut Duden gibt es keine Mehrzahl für das Wort Hoffnung. Halten wir fest, Hoffnung bezieht sich auf die Zukunft. Hoffnung ist eine positive Einstellung und ein Gefühl, eine Emotion. Und Hoffnung ist begründet, aber nicht sicher. Worauf hoffen wir? Worauf hoffen wir heute in Zeiten wie diesen? Hoffnung in Zeiten von Covid. Wir hoffen, dass wir vom Virus verschont bleiben oder dass wir nicht wirklich ernsthaft erkranken. Wir hoffen auf ein Ende des Lockdown. Wir hoffen auf einen Impfstoff, der wirkt. Wir hoffen, dass unser Arbeitsplatz bestehen bleibt oder wir einen neuen finden. Und so können wir die aktuelle Hoffnungsliste fortsetzen. Und für viele ist diese Hoffnungsliste kleingeschrieben. Die Hoffnung ist geschrumpft. Aber schon vorher mussten wir uns immer wieder mit Hoffnungen in den aktuellen Problemen auseinandersetzen. Wir hoffen, dass die Klimakrise geschafft wird. Wir hoffen, dass die Wirtschaftskrise überwunden wird. Wir hoffen, dass vernünftige und verantwortungsbewusste Menschen an die richtigen Positionen kommen. Was ist deine und meine private Hoffnung? Wir hoffen auf Erfolg im Beruf. Wir hoffen auf eine positive Entwicklung in der Familie. Wir hoffen auf Gesundheit, das ist immer wieder das große Thema heute. Hoffen wir auch auf geistliches Wachstum, auf neue Erkenntnis, auf tiefere Beziehung zu Jesus? Hoffen wir auf eine positive Entwicklung in unserer Gemeinde? Hoffen wir, dass Menschen die gute Botschaft von Jesus hören und annehmen? Wir können diese Listen fortsetzen, aber jeder wird sie anders fortsetzen, jeder wird andere Schwerpunkte setzen. Aber Hoffnung ist etwas, was in unserem Leben ganz zentral ist. Und wenn es nicht mehr vorhanden ist, dann sind wir wirklich arm. Aber was ist die Weihnachtshoffnung? Was hoffen wir zu Weihnachten? Martin Luther King hat am 24.12.67 in seiner Kirche in Atlanta eine Predigt begonnen mit folgendem Satz: Die Weihnachtshoffnung auf Frieden und guten Willen unter allen Menschen kann nicht länger als eine Art frommer Traum von einigen Schwärmern abgetan werden. Und dann entwickelt er den Gedanken eines friedvollen Zusammenlebens der Menschen, die guten Willens sind, und eines friedvollen Zusammenlebens der verschiedenen Rassen, eines Endes des Krieges und so weiter. Eine weitere berühmte Rede hat er gehalten bei einer großen Demonstration, die beginnt: I have a dream. Ich habe einen Traum, wo er eben auch dieses Thema ganz groß herausstreicht. Ist das die Weihnachtshoffnung? Und ist diese Weihnachtshoffnung in Erfüllung gegangen? Dieses Zitat ist fast 53 Jahre alt. 4 Monate später, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King von einem Rassisten erschossen. Und der Traum des friedlichen Zusammenlebens der Menschen guten Willens ist nicht oder noch immer nicht, weder in Europa, noch in der USA, noch sonst wo in der Welt, realistisch geworden, in Erfüllung gegangen. Wir sehen eher noch mehr rassistisch motivierte Unruhen. Gibt es eine andere, wirklich berechtigte Hoffnung? Oder müssen wir in den allgemeinen, hoffnungslosen Pessimismus einstimmen? Ich habe in der Bibel eine Stelle gefunden, in der uns Jesus als die Hoffnung der Nationen vorgestellt wird. Die Stelle steht im Matthäus-Evangelium im 12. Kapitel und ist ein Zitat aus dem Buch des Propheten Jesaja, 42. Kapitel. Ich lese mal. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an den mich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Eine Prophezeiung, viele hundert Jahre vor Jesus im Alten Testament getätigt, an ein Volk, das gerade geknechtet war, verschleppt war, der Rest des Volkes Israel zu Beginn der babylonischen Gefangenschaft, hat das gehört. In einer nicht sehr hoffnungsvollen Situation. Und das Zitat steht nun im Matthäusevangelium in einem Zusammenhang, der auch interessant ist. Gerade haben die Pharisäer beschlossen, dass sie Jesus umbringen werden. In Vers 14. Und gleichzeitig steht dort der Bericht der zunehmenden Beliebtheit von Jesus beim Volk und von seinen vielen Wundern. Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation im Alten Testament. Und nun kommt ein Hoffnungsträger und gleichzeitig entsteht schon wieder eine gefährliche, vielleicht sogar hoffnungslose Gegenbewegung. Es gäbe viel zu sagen über den Messias und wir können in unserer nächsten Bibelstunde genauer darüber reden. Ich möchte einige Gedanken zu diesen Versen herausnehmen, herausfassen. In Vers 18 sagt Jesaja, dies ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Und ich musste an den Bericht ebenfalls im Matthäusevangelium denken, wie Jesus getauft worden ist. Und als er getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und eine Stimme aus den Himmeln, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an den ich Wohlgefallen gefunden habe. So viele Jahre später hat sich die Hoffnung in der Person Jesu Christi erfüllt. Er wird den Völkern das Recht verkünden und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Er wird Recht verkünden, er wird Recht dem Sieg verhelfen. Wie wird er das tun? Er wird nicht streiten, nicht lärmen, nicht laut, nicht marktschreiend, nicht mit Gewalt, sondern aufbauend, nicht zerstörend. Viele Gedanken über die Art, wie Gott diese Hoffnung aus dem Alten Testament in der Person Jesu Christi zu erfüllen gedachte. Der Messias, der im Alten Testament verheißene Messias, ist aber nicht nur für das Volk der Juden gekommen, sondern die Völker, alle Völker, werden ihre Hoffnung auf ihn setzen. Nun, das sind theologische oder biblische Überlegungen, die interessant sind und die für uns auch wichtig sind, aber es bleibt für mich immer die Frage, ist es auch etwas, was mein Leben berührt? Ist Jesus meine Hoffnung? Und ich musste an eine Situation denken, die uns in der Bibel geschildert ist, die sich nach dem Tod Jesu ereignet hat. Am dritten Tag nach seiner Hinrichtung am Kreuz von Golgatha gingen zwei Jünger bedrückt nach Emmaus. Und ein Unbekannter gesellt sich zu ihnen und fragt sie nach dem Grund ihrer Trauer. Und sie erzählen ihm von dem schrecklichen Ende, das ihr Meister, ihr Idol, ihr Lehrer, nämlich Jesus von Nazareth, gerade genommen hat. Und dann sagen sie den so bezeichneten Satz, wir hatten gehofft, dass Jesus es sei, der Israel erlösen werde. Und der Konjunktiv dieses Satzes drückt aus, dass die Hoffnung zerbrochen ist. Es ist schon der dritte Tag, dass das alles geschehen ist. Ihre Hoffnung war zerbrochen. Und der Unbekannte beginnt dann ein theologisches Gespräch mit ihnen und er zeigt ihnen, dass gerade in dem Tod von Jesus die Prophezeiungen im Alten Testament erfüllt werden. Und zu guter Letzt, schon beim Abendessen am Zielort, erkennen die beiden in dem Fremden den auferstandenen Jesus. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften auslegte, bekennen sie später? Die selbstgemachte Hoffnung auf eine bestimmte Rolle des Messias ist nicht in Erfüllung gegangen. Er hat sie nicht von den Römern befreit. Er hat dem Volk Israel zu der damaligen Zeit keine Erlösung gebracht. Aber es ist ein viel, viel größeres Wunder geschehen, eine viel, viel größere Hoffnung entstanden. Jesus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Das ist eine ganz neue Dimension der Hoffnung. Und in ihm werden auch wir, wenn wir an ihn glauben, auferweckt, von Neuem geboren und wir bekommen ein neues Leben und eine ganz neue Orientierung und Hoffnung. Der Apostel Petrus schreibt: Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Ein neues Leben. Ist das nicht eine Botschaft? Einmal wieder ganz von vorne anfangen dürfen und das immer wieder. Und wir haben eine sichere Hoffnung. Paulus schreibt: Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen, nämlich den Juden, und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben ohne Hoffnung. Das haben wir alle erlebt, bevor wir zu Jesus gefunden haben. Aber jetzt haben wir durch ihn einen freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Auch noch ein Zitat von Paulus aus dem Römerbrief. Die Hoffnung, hoffentlich meine und deine Hoffnung als Christ, ist begründet auf mehreren Stufen im Leben Jesu, und das reflektiert sich auch im Kirchenjahr, im geistlichen Jahreszyklus. Weihnachten: Gott sendet seinen Sohn als hilfloses Flüchtlingskind in diese Welt. Dann das Leben Jesu. Knapp 30 Jahre lebt Jesus ein für Gott wohlgefälliges Leben als Vorbild, als Maßstab für uns, und er verkündet uns die gute Botschaft. Er redet, was Gott will. Er sagt uns das Evangelium. Der Karfreitag ist der Punkt, in dem Jesus stellvertretend die Strafe für alle Sünden der Menschheit auf sich nahm und uns den Weg zum gerechten Vater im Himmel freigemacht hat. Am Ostersonntag hat ihn dann Gott von den Toten auferweckt, und damit wurde auch der Tod besiegt. Und zuletzt zu Pfingsten gab er uns den Fürsprecher, den Heiligen Geist, der in seinen Kindern, in allen, die an ihn glauben, und in der Gemeinde lebt und wirkt. Diese Aufzählung der wichtigsten Elemente der christlichen Lehre ist so ein Art Glaubensbekenntnis. Das sind ganz wichtige und fundamentale Lehrsätze. Aber wenn wir sie nur mit unserem Verstand begreifen, fehlt uns der letzte und wichtigste Schritt zur lebendigen Hoffnung, zum lebendigen Glauben. Ich muss begreifen, ich muss ergriffen sein, ich muss persönlich betroffen sein, ich muss eine innere, persönliche Entscheidung auf diese Hoffnungs-, auf dieses Angebot der Hoffnung fällen, ein Ja dazu. Dann entsteht Glaube und Beziehung, Liebe zu Jesus. Es geht nämlich um eine persönliche Liebesbeziehung, die jeder von uns zu Jesus finden und haben kann und die auch wachsen soll. Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief den berühmten Satz: Was immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten, die größte von ihnen ist die Liebe. Wenn wir die Hoffnung für uns in Anspruch nehmen und Ja dazu sagen, und das ist unser Glaube, dann entsteht eine Beziehung. Und das ist die Liebe. Ja, wir Christen sind privilegiert. Wir haben eine berechtigte Hoffnung, weil Jesus hat Sünde, Tod und Teufel überwunden. Sein Reden und sein Wirken in dieser Welt, sein stellvertretender Opfertod und seine Auferstehung geben uns wirklich allen Grund einer berechtigten Hoffnung. Aber diese Hoffnung muss unsere bejahende Antwort finden. Und das ist unser kleiner Beitrag, der Glaube, das Amen zu der Hoffnung. Ja, so sei es. Danke, Gott. Und aus dem Glauben, aus der positiven Antwort auf das Hoffnungsangebot entsteht eine Beziehung. Eine Liebesbeziehung zu Gott, zu den Glaubensgeschwistern und zu den Menschen um uns herum, zu allen Menschen. Deshalb sollen wir wirklich fröhlich sein. Können wir wirklich fröhlich sein, weil wir haben eine wunderbare Hoffnung. Und die sollen wir auch verkünden. Petrus fordert uns nämlich auf, wir sollen jederzeit bereit sein, jedem Rede und Antwort zu geben über die Hoffnung, die uns erfüllt. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu geben, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung, die euch erfüllt. Amen.